Die Radio Wissen. Update.
Ist ein Feiertag für die Festungsbauer und auch ein bisschen natürlich für die Schlepperindustrie.
Dieser Vertreter von Pro Asyl ist enttäuscht. Menschenrechtler hatten auf eine Revolution für Flüchtlinge in der EU gehofft, durch den Europäischen Gerichtshof. Doch die Revolution ist da heute ausgeblieben. Die Richter sehen keine Pflicht der EU-Mitgliedsländer, Flüchtlingen Visa auszustellen. Eine syrische Familie hatte wegen so eines humanitären Visums geklagt. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update. Sie müssten sich nicht auf die gefährliche Reise nach Europa machen und man würde auch diejenigen erreichen, die erst gar nicht aufbrechen. Meistens sind es junge Männer. Mit humanitären Visum könnte man mehr Familien und auch andere besonders schutzbedürftige Personen erreichen, etwa Kranke und Alte.
Der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm von der Uni Konstanz spricht sich für humanitäre Visa aus. Aus seiner Sicht würden sie vielen Flüchtlingen helfen. Sie wären praktisch ein Ende des Prinzips, dass Flüchtlinge Asyl nur beantragen können, wenn sie schon ein EU-Land erreicht haben. Humanitäre Visa sollen verhindern, dass Flüchtlinge sich auf die gefährliche Reise, zum Beispiel mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer, machen. Stattdessen bekommen sie in der Botschaft vor Ort ein Visum für 90 Tage, um auf normalem Weg einreisen zu können, zum Beispiel mit dem Flugzeug. Dann könnte in dem EU-Staat selbst vor Ort Asyl beantragt werden. Der Europäische Gerichtshof hat zwar nicht grundsätzlich gegen diese Visa entschieden, Flüchtlinge können sich dafür nach Worten eines Sprechers allerdings nicht auf EU-Recht berufen.
Der EuGH ist zu dem Ergebnis gelangt, dass es nach den EU-Regeln keinen Anspruch auf ein humanitäres Visum gibt, weil diese Frage im EU-Recht derzeit nicht geregelt ist. Damit ist es eine Frage des nationalen Rechts.
Geklagt hatte eine Familie aus Syrien, die nach Belgien wollte. Die Behörden dort hatten ein humanitäres Visum abgelehnt. Sie hatten argumentiert, dass die Flüchtlinge länger als 90 Tage in Belgien bleiben wollten. Das sahen auch die europäischen Richter so. Vertreter von Flüchtlingsorganisationen und Politiker kritisieren das Urteil. Zum Beispiel die Grünen-Europaabgeordnete Skar Keller.
Es kann ja nicht sein, dass die Menschen erst mit Booten übers Mittelmeer kommen müssen und es keine Chance für sie gibt, legal und sicher vor Krieg und vor Verfolgung fliehen zu können.
Pro Asyl sprach von einem traurigen Tag für den Flüchtlingsschutz. Aus Sicht des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt hätten humanitäre Visa das große Sterben im Mittelmeer beenden können. Das Urteil war für die Befürworter überraschend. Im Februar hatte ein Rechtsgutachter des Europäischen Gerichtshofs für humanitäre Visa plädiert und meistens schließen sich die Richter den Empfehlungen der Gutachter an. Der Europäische Gerichtshof bekam für sein Urteil aber auch viel Lob. In Belgien zum Beispiel von dem Staatssekretär, der für das Asylverfahren der syrischen Familie zuständig ist. Theo Franken rief in einem Twitter-Video seine Anhänger auf, nicht aufzugeben und bedankte sich bei ihnen.
Nicht aufgeben, nicht bleiben, bereit für alles.
In Deutschland sprach die CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier davon, dass das Europäische Gericht die Rechtssicherheit wiederhergestellt habe.
Das hätte eine regelrechte Anarchie an Asylantragstellungen in den Botschaften und Delegationen zur Folge gehabt, die sie weder hätten bewältigen noch bestreiten, für die sie auch gar nicht da sind und für die es gar keine europäische Rechtsgrundlage gibt.
Das Gericht hat in seinem Urteilsspruch aber auch erkennen lassen, dass eine Rechtsgrundlage für humanitäre Visa in der EU möglich wäre, wenn die Mitgliedsländer sie schaffen würden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Naiver Positivdenker schreibt auf tagesschau.de: Europa kann nicht die Welt retten, indem es alle Flüchtlinge aufnimmt. Aber Europa kann viel mehr dafür tun, dass es den Fluchtwilligen vor Ort besser geht. Das sollte Europa sich auf die Fahne schreiben, endlich richtig aktiv etwas zu tun. Zweistein sieht es so. Statt mit militärischen Mitteln und über Rückführungsabkommen zu versuchen, Menschen davon abzuhalten, die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer anzutreten, sollten endlich legale Wege nach Europa für Menschen in Not geschaffen werden. Das humanitäre Visum wäre hierfür eine gute Möglichkeit gewesen. Gabi Fese lobt das Urteil bei Facebook. Gut so, der Ansturm wäre nicht zu bewältigen. Auch Nutzer Wohlstand für N sieht es bei tagesschau.de als eine Entscheidung für die Vernunft. Alles andere hätte die EU noch weiter gespalten und würde die Zusammenarbeit in Bezug auf die Vororthilfe für Flüchtlinge behindern. Wenigfahrer schreibt: Die Kurve bekommen, würde ich sagen. Von den zukünftig 27 Ländern hätten sich mindestens 21 gewehrt und das vehement.
Was sonst noch wichtig war.
Die CIA nutzt möglicherweise das US-Generalkonsulat in Frankfurt, um von dort aus Hackerangriffe auszuführen. WikiLeaks hat tausende Dokumente veröffentlicht, die das nachweisen sollen. Demzufolge entwickelt eine Einheit des amerikanischen Geheimdienstes in Frankfurt Computerviren, maßgefertigt für die einzelnen Angriffe in Europa, China und dem Nahen Osten. Zum Hacking-Arsenal der CIA gehören laut WikiLeaks Malware, Viren und Trojaner. Es sollen zum Beispiel iPhones, Android-Telefone oder Windows-Rechner ausspioniert werden. In den Dokumenten sollen Schwachstellen der Geräte beschrieben sein. Außerdem ist wohl auch eine spezielle Software dabei, mit der sich manche Samsung-Fernseher in eine Wanze verwandeln lassen. Die Dokumente sind laut WikiLeaks Teil eines digitalen Handbuchs der CIA. Sie sollen aus einem Intranet des Geheimdienstes stammen, das besonders gesichert ist. Nach Angaben von WikiLeaks ist der CIA-interne Hackerdienst so groß, dass sich der Geheimdienst seine eigene NSA geschaffen habe. Facebook muss in seinem Netz erst einmal nicht selbst nach Beiträgen suchen, die einen Flüchtling aus Syrien verleumden. Das Landgericht Würzburg hat in einem Eilverfahren für den US-Konzern entschieden und gegen eine einstweilige Verfügung, die der Flüchtling beantragt hatte. Es ging um ein Foto, auf dem der Flüchtling bei Facebook immer wieder in falschem Zusammenhang auftaucht. Dabei wird immer ein Foto verwendet, das den Syrer bei einem Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt. In Bildmontagen brachte es ihn zum Beispiel mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt in Verbindung, sowie mit dem Angriff auf einen Obdachlosen. Nach Angaben des Anwalts des Flüchtlings sind diese Bilder weiter im Netz.
Ich bin doch enttäuscht, dass der Umstand, dass ein Bild, was heute online ist und ohne Probleme abgerufen werden kann, weiter online stehen darf.
Nach Aussage des Gerichtssprechers macht sich Facebook die Verleumdungen von Dritten nicht zu eigen.
Insbesondere nicht durch ein eigenes Verändern oder bearbeiten, sodass es sich lediglich um fremde Inhalte von Nutzern handele.
Allerdings steht jetzt noch das Hauptverfahren an. In dem soll dann ausführlich geprüft werden, mit welchem Aufwand Facebook verleumderische Fotos löschen könnte. Mehr zum Facebook-Urteil gibt es heute auch hier in der Redaktionskonferenz bei DRadio Wissen. In Dresden stehen seit heute mögliche Rechtsterroristen vor Gericht. Da hat der Prozess gegen die Gruppe Freital angefangen. 7 Männern und einer Frau wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie stehen außerdem unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Die Angeklagten sollen mindestens 5 Anschläge verübt haben. Dazu gehört ein Sprengstoffanschlag auf einen Stadtrat der Linken in Freital. Sein Auto flog in die Luft. Außerdem geht es um Sprengsätze an einer Flüchtlingsunterkunft. Nach Aussage einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft gibt es in diesem Fall den schwersten Vorwurf.
In einem Fall sind an einer Flüchtlingsunterkunft an 3 Fensterscheiben pyrotechnische Sprengmittel angebracht worden. Bei der Explosion zersplitterten die Fensterscheiben. In diesem Fall gehen wir auch von versuchtem Mord aus.
Die Gerichtstermine sind bis zum Herbst angesetzt. Für das Verfahren wurde für das Oberlandesgericht Dresden extra ein neuer Hochsicherheitssaal am Stadtrand gebaut. Vorher hatte es in Sachsen keinen Gerichtssaal gegeben, der groß genug für so ein Verfahren ist.
Was noch wichtig wird.
Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wird Thema eines Ministertreffens. Außenminister Sigmar Gabriel setzt sich mit seinem Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zusammen. Ein Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers in einer Halle in Hamburg war wegen Brandschutzproblemen abgesagt worden. Der Außenminister will stattdessen heute im türkischen Generalkonsulat in Hamburg sprechen. Die türkische Regierung hatte mit harscher Kritik darauf reagiert, dass Auftritte türkischer Minister in Deutschland abgesagt wurden, unter anderem mit Nazi-Vergleichen.
Und sonst in der Welt?
Das Parlament in Ungarn hat für ein Gesetz gestimmt, das die Asylpolitik des Landes weiter verschärft. Flüchtlinge müssen in Lagern an der Grenze bleiben, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Die Lager werden in Ungarn Transitzonen genannt. Im Moment gibt es 2 davon an der Grenze zu Serbien. Dabei handelt es sich um Wohncontainer, die mit Stacheldraht eingezäunt sind. Schon jetzt müssen Flüchtlinge dort ihren Asylantrag stellen. Bisher wurden sie aber danach in andere Flüchtlingsunterkünfte im Land gebracht, die offen waren. Jetzt sollen alle Flüchtlinge in den geschlossenen Lagern eingesperrt werden. Auch Kinder sind davon nicht ausgenommen. Asylanträge sollen per Videoschalte bearbeitet werden. Vom UNO-Flüchtlingshilfswerk kommt scharfe Kritik an dem neuen Gesetz in Ungarn. Es verletze internationales und europäisches Recht. Ungarn schottet sich seit dem Herbst 2015 mit Stacheldrahtzäunen an den Grenzen zu Serbien und Kroatien gegen Flüchtlinge ab. Das Land lässt kaum noch Flüchtlinge durch. Im Schnitt sollen es im Moment 10 Asylbewerber pro Tag sein. Irakische Truppen haben im Westteil der Stadt Mosul die wichtigsten Regierungsgebäude und die Filiale der Notenbank erobert. Auch ein Museum konnte wieder unter die Kontrolle der Regierungssoldaten gebracht werden. Darüber hinaus nahmen sie ein Gebäude ein, in dem sich der sogenannte Gerichtshof der Terrormiliz IS befand. Die zum größten Teil zerstörten Häuser wurden zwar von der Extremistenmiliz nicht mehr genutzt, ihre Eroberung hat aber einen wichtigen symbolischen Wert für die irakischen Streitkräfte. Die Soldaten hatten Anfang des Jahres den Ostteil von Mosul eingenommen. Letzten Monat startete dann die Offensive auf den Westteil der Stadt. Jetzt steht der wohl komplizierteste Teil der Kämpfe an, das Einrücken in die Altstadt. Dort leben hunderttausende Zivilisten, die von den IS-Kämpfern als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Der Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un entwickelt sich zu einer ernsthaften diplomatischen Krise zwischen Nordkorea und Malaysia. Beide Staaten halten Bürger des jeweils anderen Landes fest und hindern sie an der Ausreise. Die malaysische Polizei hat außerdem die nordkoreanische Botschaft in Kuala Lumpur abgeriegelt. Dort sollen sich drei Personen verstecken, die im Zusammenhang mit dem Mord gesucht werden. Vor 3 Wochen war der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einem Nervengift getötet worden. Die malaysischen Ermittler vermuten, dass Nordkorea hinter der Tat steckt. Dort ist von einer natürlichen Todesursache die Rede, vermutlich Herzinfarkt. Bislang gehörte Malaysia zu den wenigen Staaten, die verhältnismäßig freundschaftliche Beziehungen zu Nordkorea pflegten.
Wissensnachrichten.
Wer sich impfen lässt, schützt damit nicht nur sich selbst vor ansteckenden Krankheiten, sondern auch andere. Das Tolle, wenn ausreichend viele Menschen geimpft sind, sind alle geschützt. Diesen Effekt nennt man Herdenimmunität. Sollte man Leute darüber besser aufklären? Diese Frage haben sich Forscher aus Erfurt und Aachen gestellt. Die aktuelle Studie dazu hat sich Anne Präger aus den Wissensnachrichten angesehen. Anne, warum lassen sich Menschen denn überhaupt nicht impfen?
Das kann mehrere Gründe haben. Einfach Faulheit oder Unwissenheit, dass der eigene Impfschutz abgelaufen ist. Teilweise ist es aber auch eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel von Eltern, weil sie Angst haben vor Nebenwirkungen bei ihren Kindern. Und in Deutschland führt das zum Beispiel dazu, dass wir keine Herdenimmunität bei Masern erreicht haben. Dafür müssten mehr als 95% der Bevölkerung geimpft sein. Dann wären eben auch die Menschen geschützt, die nicht geimpft sind, wie zum Beispiel Neugeborene oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die man noch nicht impfen kann.
Also wenn du mir das so sagst, wäre ich überzeugt. Meinst du denn, ich bin dann eher bereit, mich impfen zu lassen?
Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Also wenn ich von Herdenimmunität weiß, dann kann ich ja auch sagen, och, sollen sich mal die anderen 95% impfen lassen. Ich bin einfach Trittbrettfahrer, lass mich nicht impfen und profitiere dann von dem braven Verhalten der anderen. Also es ist eine zweischneidige Sache, in einer Impfkampagne diesen Effekt anzusprechen.
Was war denn das Ergebnis der Studie? Sollte man diesen Herdenschutz erklären, wenn man die Leute zum Impfen bewegen will?
Grundsätzlich ja. Und bei Studienteilnehmern aus Deutschland, USA und den Niederlanden war das so, dass wenn man die Leute dort über diese Herdenimmunität informiert hat, die Bereitschaft zum Impfen angestiegen ist. Dabei ist es aber auch darauf angekommen, wie man die Leute über diesen Effekt informiert hat. Also Text war da etwas weniger wirksam, als wenn die Teilnehmer bei einem interaktiven Spiel selbst testen konnten, wie schnell sich eine Krankheit wie Masern dann zum Beispiel ausbreitet, je nachdem, wie viele Menschen in einer Bevölkerung geimpft sind.
Bleiben wir beim Thema Gesundheit, aber es geht jetzt um Rückenschmerzen und um die vorzubeugen hilft etwas, da hätte ich glaube ich gar nicht dran gedacht, beten soll es sein.
Zu diesem Schluss kommen jedenfalls Forscher der New Yorker Binghamton Universität. Die haben Bewegungen analysiert, die zum Beispiel Muslime beim Beten machen. Also mit eher gestrecktem Rücken im 90-Grad-Winkel nach vorne beugen, wieder gerade hinstellen, dann mit beiden Beinen gleichzeitig in die Hocke gehen, die Arme auf den Boden abstützen und mit dem Kopf den Boden berühren. Diese Bewegung wiederholen gläubige Muslime sehr oft am Tag. Und die Forscher sind Ingenieure und haben sich diese Bewegungsabläufe aus technischer Sicht angeschaut, mithilfe von Computersimulationen und ihrer Studie zufolge helfen sie gegen Schmerzen im unteren Rücken, allerdings nur dann, wenn sie richtig ausgeführt werden und wenn alle Winkel stimmen. Die Forscher sagen, dass es ähnliche Bewegungen auch im Yoga gibt oder bei der Physiotherapie, aber auch beim Beten von Juden und von Christen, wenn sie sich zum Beispiel vorbeugen oder hinknien. Ihrer Meinung nach kann man sagen, Beten hält körperlich fit.
Wir kommen zu noch einem anderen Thema. In Deutschland ist die Arbeitsteilung immer noch klassisch, was Job und Familie angeht.
Die Väter arbeiten, die Mütter bleiben zu Hause. Dazu hat das Statistische Bundesamt jetzt neue Zahlen vorgelegt. Es ging darum, wie viel Eltern von unter Dreijährigen arbeiten. 2015 hatten laut Bundesamt 83% der Väter einen Vollzeitjob, aber nur 10% der Mütter. In Ostdeutschland waren es mehr, immerhin nämlich gut 20%. Bei den meisten Paaren, nämlich bei gut der Hälfte, war es so, dass der Mann nach der Elternzeit voll arbeitete und die Frau gar nicht. Bei einem Viertel arbeitete der Mann voll und die Frau in Teilzeit. Laut Statistischem Bundesamt hat sich an diesen Zahlen in den letzten Jahren nicht so viel geändert. Vor mehr als 10 Jahren sahen sie fast genauso aus.
Das waren Wissensnachrichten mit Anne Preger.
Wetter.
Im Süden Deutschlands kann es regnen oder gewittern. Weiter im Norden ist es dagegen oft trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen +4 und -3 Grad. Morgen scheint von Brandenburg bis nach Bayern oft die Sonne. Sonst ist es meistens bewölkt und es kommt auch Regen runter. Es gibt 5 bis 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.